Deutschlandfunk, Kultur heute.
Starke, wirkmächtige Frauen begegnen uns in den ersten 10 Minuten dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt sie dazu ein. Lieder für Singstimme und Klavier nach Gedichten von Rilke und Demel hat sie komponiert. Alma Mahler, geborene Schindler, das schönste Mädchen von Wien. 22 ist sie erst, als sie 1901 Gustav Mahler heiratete. Dann stellt sie das Komponieren ein. Die Witwe der Musen, wie sie ihr Biograf Oliver Hilmes einmal nannte, war mit dem Maler Oskar Kokoschka zusammen, der ihretwegen fast verrückt geworden wäre und sie symbolisch als Puppe vom Balkon stieß. Mit dem Architekten, Bauhausgründer Walter Gropius, dem Komponisten Gustav Mahler und schließlich dem Dichter Franz Werfel war sie verheiratet. Nach schwieriger Flucht aus Frankreich lebte sie zunächst im kalifornischen Exil. In New York hielt sie später Hof.
Wir hatten einen Kreis enger Freunde, die bei uns ein- und ausgingen, vor allem Bruno Walter, Thomas Mann und Strawinsky und viele andere wertvolle Menschen.
Bücher und Filme gibt es über sie zahlreich. Das schreit alles geradezu nach einer Bühnenbearbeitung. Ella Milch-Sherif, israelische Komponistin, hat das im Auftrag der Wiener Volksoper gemacht und zeigt Alma als Mutter von 5 Kindern. Nur Anna überlebte. Die wurde Bildhauerin und tritt hier als Bühnenfigur auf. Elisabeth Richter über Lebenslichter und Todesschatten bei der Uraufführung von Alma an der Volksoper in Wien.
Niemandem werde es gelingen, sie vollkommen zu beschreiben, sagte Alma Mahler Werfel einmal. Nicht einmal ihr selber sei es gelungen. Sie stecke voller Rätsel. Erotisch und unsympathisch, rücksichtslos und rätselhaft, antisemitisch und doch Gattin zweier jüdischer Künstler. Alma Werfel, die Muse großer Persönlichkeiten, war eine Frau voller Widersprüche, ideale Protagonistin eines Musiktheaters. Vermutlich als Komponistin talentiert, gab Alma ihre kreativen Ambitionen nach dem egoistischen Wunsch des Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler auf und hat darunter ihr Leben lang gelitten. So jedenfalls eine Hypothese in der Oper Alma der Komponistin Ella Milch-Sherif. Fünfmal war Alma Mahler-Werfel schwanger. Kokoschkas Kind hat sie abgetrieben, 3 Kinder starben. Nur Anna, ihre zweite Tochter von Gustav Mahler, überlebte und wurde, anders als ihre Mutter, eine erfolgreiche Künstlerin, Bildhauerin. 5 Akte hat Ella Milch-Sherifs Oper. Jeder erzählt, chronologisch rückwärts von 1935, von einem Tod und einer Beziehung. Dem Tod der 4 Kinder, das Ungeborene eingeschlossen, und dem letzten entscheidenden Tod. Und der meint die Beerdigung von Almas kompositorischem Potenzial. Eindrücklich das Schlussbild, als die 4 toten Kinder einen Wagen mit einem Feuer hereinfahren, in das Alma ihre Notenmanuskripte wirft. Möglicherweise der Auslöser für Almas widersprüchliches Leben mit großen Künstlern, für ein Leben in deren gesellschaftlichem Glanz, für das sich die 22-Jährige entschied. Roter Faden und Reflexionsebene des Stücks ist die Tochter Anna Mahler. In ihrem Bildhaueratelier lassen Regisseurin Ruth Brauer-Quam und Bühnenbildner Falco Herold die Szenen spielen. Anna arbeitet rauchend an einer Büste ihres Vaters. Sie tritt rückblickend immer wieder in einen fiktiven Dialog mit ihrer Mutter. So werden Almas Gedanken, Zweifel und Wünsche beleuchtet. Bewegend etwa das Beschwören der Mutter, Gustav Mahler nicht zu heiraten und ihren künstlerischen Ambitionen nachzugehen. Ella Milch-Sherifs Musik ist handwerklich exzellent. Ihre rhythmische Atemlosigkeit, auch die Instrumentation mit viel Schlagwerk und die starke Tendenz ins Groteske erinnern an Schostakowitsch. Dazu kommen stilistische Rückblenden, etwa in die Romantik, in die Musik um die Jahrhundertwende. In den lyrischen Passagen zeigt sich viel melodische Kraft, doch Ella Milch-Sherifs Musik bleibt weitgehend illustrativ, ohne Metaebene, auch wenn sie die Zerrissenheit der Protagonistin abbildet und theatralische Wucht hat. Kreuz! Musikalisch dirigierte Oma Meir Welber Mich-Scherifs rhythmisch komplexe Partitur mit dem Orchester der Volksoper ungeheuer fokussiert, spannungs- und farbenreich. Die Sopranistin Annette Dasch setzte die Titelpartie faszinierend vielschichtig um und spielte ungeheuer authentisch. Sängerisch ebenso exzellent die Sopranistin Annelie Sophie Müller als Tochter Anna. Auch die Partien von Almas Liebhabern waren hervorragend besetzt, unter anderem mit dem kernigen Bariton Josef Wagner als Gustav Mahler. Eine insgesamt fesselnde Produktion, deren widersprüchliche Protagonistin reichlich Assoziationsstoff bietet.
Über ihre Mutter sagte Anna immer gerne, das Tiger-Mamili. Alma, die Uraufführung von Ella Milch-Scherif an der Volksoper Wien, Elisabeth Richter, berichtete. Sie ist eine der bedeutendsten Malerinnen der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und doch immer noch ein Geheimtipp, Elfriede Lohse-Wächtler. Den rauen Alltag der Hamburger Großstadt malt die 1899 in Dresden geborene etwa ab 1925. Bar-Szenen, Kaffeehaus-Szenen, Prostituierte bei der Arbeit. Nach Nervenzusammenbruch hielt sie sich ab 1932 in Heil- und Pflegeanstalten auf. Elfriede Lohse-Wächtler wurde im Zuge der NS-Massenmord- und Euthanasieaktion T4 1940 in Pirna ermordet. Die erste Retrospektive mit rund 100 farbstarken, drastischen Arbeiten hat das Hamburger Ernst-Barlach-Haus ihr zum 125. Geburtstag aus- und eingerichtet. Annette Schneider.
Was für eine Kraft, was für eine Dynamik. Ob ernste Selbstporträts, düstere Paarbilder, ob industrielle Stadtlandschaften, Alltagsszenen aus Kneipen und Bordellen, ob gezeichnet oder gemalt, überall drängen kraftvolle Formen und Linien energisch weiter, ist Bewegung Veränderung. Die fordert auch die Ausstellung selbst ein, die entschieden mit der bisherigen Rezeption der Künstlerin bricht. Der Malerin, die 1899 geboren wurde, oft in Armut lebte, 1932 in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und dort 1940 von den Faschisten als sogenanntes unwertes Leben ermordet wurde. Museumsleiter Carsten Müller.
Lohse Wächtler gehört in eine Kategorie von Künstlerinnen wie zum Beispiel Camille Claudel, Frida Kahlo, deren tragische Biografie sich so stark auch über das künstlerische Werk gelegt hat oder gelegt wurde, dass es ein bisschen aus dem Blick geriet oder so eine Art Dokumentation des Lebens wurde. Und da aus dem Rückblick so eine Art Verlorenheit oder Abgleiten in psychotische Zustände zu imaginieren, scheint mir übergriffig. Insofern wollen wir wirklich eine bestimmte Distanz einführen und wahren, der Künstlerin zuliebe.
Das gelingt der Ausstellung fulminant. Gleich im ersten Raum hängen zum Beispiel 25 Selbstbildnisse. Entstanden zwischen 1929 und 1931, bilden sie ein Feuerwerk stilistischer und motivischer Ideen. Mal inszeniert sich die 30-Jährige mit ihren kurzen Haaren und den großen Augen, lässig rauchend im Stil der neuen Sachlichkeit, mal altmeisterlich oder als expressionistische Farbgewalt, mal mit frecher Kappe oder melancholisch nachdenklich als müder Halbakt, fast immer ernst und nie sich schönend.
Wir versuchen tatsächlich, den Blick frei zu machen auf die Kunst und Lohse Wächtler als eine Künstlerin ernst zu nehmen, die sehr reflektiert, sehr bewusst, mit sehr viel Power und auch sehr viel Mut und Courage Werke zeichnet, aquarelliert, vor allem im Pastell arbeitet, dabei auch in männerdominierte Bezirke vordringt, ob es der Hamburger Hafen ist oder Spelunken in St. Pauli, sich da sozusagen das Terrain erobert und das künstlerisch umsetzt.
Früh wusste Elfriede Lohse-Wächtler, was sie wollte. Weil ihre Eltern ihr verboten, Künstlerin zu werden, brach sie mit ihnen und verschwand von zu Hause. Da war sie 16 Jahre alt. Und sie brach mit allen anderen bürgerlichen Konventionen. Sie studierte in Dresden, lernte Ausdruckstanz, schnitt sich die Zöpfe ab, rauchte, trug Hosen und sympathisierte mit den Kommunisten.
Sie muss für sich selber sorgen. Sie hält sich mit Batikarbeiten über Wasser, die offensichtlich sehr gut ankommen, macht dann um 1920 erste Lithografien, die sie koloriert, ist in einem sehr avantgardistischen Zirkel von Künstlern, Otto Dix, Konrad Felix Müller, Otto Griebel unterwegs.
Mitte der 20er Jahre zog sie aus privaten Gründen nach Hamburg, wo sie fast ständig in existenzieller Not lebte, aber immer arbeitete und Kontakt zu Künstlergruppen knüpfte. 1929, nach einem Nervenzusammenbruch, folgte ein kurzer Aufenthalt in der Psychiatrie, so Kurator Carsten Müller.
Das, was sie in Friedrichsberg in der Psychiatrie zeichnet und malt, wird 6 Wochen nach ihrer Entlassung schon in einer renommierten Galerie in Hamburg ausgestellt und sorgt für Furore und macht ihren Namen bekannt.
Diese Porträts von Mitpatientinnen, noch einige aus den frühen 30ern haben die Zerstörung durch die Faschisten überstanden, zeigen die Frauen in fast altmeisterlicher Manier, verletzlich, zart, in anderen Welten. Schlag auf Schlag entsteht bis 1931 nun ihr Hauptwerk. Mit unglaublicher Werf skizziert sie die Umrisse von Arbeitern und malt dann lediglich ihr Gesicht fein aus oder ein paar Augen, die unter einer Schiebermütze hervorgucken. Sie blickt mit kritisch-realistischem Blick hinter die Kulissen des Amüsierbetriebs auf St. Pauli, präsentiert in grellen, starken Farben bildfüllende, starke Prostituierte bei einer kurzen Pause oder beim Warten auf die demütigende gynäkologische Untersuchung. Die mutige Ausstellung öffnet erstmals so deutlich den Blick auf die künstlerische Größe Elfriede Lose-Wächtlers. Auf eine Malerin, deren kraftvolle, dynamische Formen eine tiefe, gute Unruhe produzieren. Alles scheint hier in Bewegung, ist also veränderbar.
Annette Schneider über Elfriede Lose-Wächtler zu sehen im Ernst-Barlach-Haus in Hamburg. Ewelina Marciniak, das ist eine polnische Theaterregisseurin, die seit mehreren Jahren auch in Deutschland sehr erfolgreich inszeniert. Immer wieder hat sie sich mit Romanbearbeitungen beschäftigt, etwa mit Elena Ferrantes, meine geniale Freundin. Ihre neueste Arbeit hat einen Roman wieder mal als Vorlage: Scott Fitzgerald, der große Gatsby. Fitzgeralds Erzählung über eine scheiternde Liebesbeziehung in der amerikanischen noblen Oberschicht der 20er Jahre ist mehrmals verfilmt worden. Am Frankfurter Schauspiel ist das Stück herausgekommen und Christian Gampert hat's gesehen.
Auf der anderen Seite der Bucht auf Long Island glänzt bei Scott Fitzgerald nachts immer ein grünes Licht. Das ist East Egg, wo die wohnen, die schon immer reich waren. Etwa die begehrenswerte Daisy mit ihrem brutalen Mann Tom. In West Egg dagegen wohnen die Neureichen, also Jay Gatsby, von dem niemand weiß, woher er sein vieles Geld eigentlich hat. Gatsby glaubt allen Ernstes, dass man gemocht wird, wenn man nur genügend Finanzen hat. Das ist natürlich naiv und großspurig zugleich, aber immerhin schimmert bei ihm noch ein Licht der Hoffnung. Er will eine alte Geliebte zurückerobern. In der Inszenierung von Ewelina Marciniak glänzt aber höchstens die Dekoration. Psychische Befindlichkeiten sind Nebensache. Nur das ausgebeutete Dienstpersonal darf gleich auf seine prekäre Lage aufmerksam machen. Gatsby, gespielt von Christoph Bornmüller, geht unter in einem Wust aus Musik, Tanz und dem Geschwätz von Partygirls.
Ist das Haus nicht umwerfend?
Oh ja, ich sehe mich um, ich suche den Gastgeber.
Gehen
Sie eigentlich öfters auf solche Partys?
Ach, wissen Sie, wenn ich in der Gegend bin, mich kümmert es eigentlich nicht groß, wo ich hingehe. Deshalb amüsiere ich mich auch immer gut.
Zugegeben, es ist nicht leicht, den bedenklichen Geisteszustand der Upper Class aufs Theater zu bringen. Schon die Filmversionen mit Robert Redford und Leonardo DiCaprio erlagen der Versuchung, mit pompösen Arrangements zu prunken. In Frankfurt sind es eher abstrakte Andeutungen von Hochhäusern und frugale Villensurrogate, mit denen man arbeitet. Dafür gibt es ein überqualifiziertes Jazz-Trio, das ständig nervende Hintergrundmusik beisteuert. Und das Ensemble darf ausgiebig zeigen, dass es Charleston tanzen kann. Aber reicht das, um den geheimnisvollen Mr. Gatsby in den Blick zu bekommen? 1920er Jahre, Nachkrieg, Prohibition, American Dream? Gatsby schmeißt jede Woche große Partys für die New Yorker Oberschicht, um damit Daisy zurückzugewinnen, die ihn einst nicht wollte, weil er arm war. Bei Daisy in Frankfurt Sarah Grunert weiß man auch im Buch nie so genau, ob da tiefe Gefühle schlummern und Frustrationen oder ob sie nicht doch nur eine dumme Schnepfe ist. Immerhin hat sie den großtönenden Angeber Tom geheiratet. Arash Nayeb Bandi gibt ihn hier als eine Art eingebildeten Gangster. Der Autor Scott Fitzgerald ist einerseits völlig fasziniert vom Treiben der Reichen, andererseits ahnt er dann doch, dass das alles nur dekadenter Schwachsinn sein könnte. Deshalb hat er im Buch eine Erzählerfigur eingefügt, die in das Melodram eingebunden ist, andererseits Abstand ermöglicht. In Frankfurt nimmt Isaac Dentler als Erzähler bedenklich viel Raum ein. Das wäre noch verkraftbar. Aber die für die Stückfassung verantwortliche Iga Gantschatschik Gestik will unbedingt eine klassenkämpferische Note in all das hohldrehende Amüsement bringen. Anstelle von Toms ordinärer Geliebter Myrtle erfindet sie zwei Bediente, ein Geschwisterpaar, der Bursche und das Mädchen, die die opulenten Partys erst möglich machen. Das Mädchen gibt den Avancen des Hausherrn Tom nach, es wird sich prostituieren.
Ich könnte mir die Tatsache zunutze machen, dass Tom eine Schwäche für mich hat.
Willst du dich wirklich auf dieses Spiel einlassen?
Es ist der Türöffner zu einem besseren Leben.
Die Aufführung kommt über ein variiertes Nacherzählen der Romanhandlung kaum hinaus. Man zeigt mit viel Gebrüll den Machtkampf der Männer um die schöne Frau, um Daisy. Gatsby wird nach dem schicksalhaften Autounfall hier vom Küchenpersonal erschossen. Eine alte Daisy läuft als Double neben der jungen Daisy her und Gatsbys Vater darf letzte Worte sprechen. Alles ist hölzern und blutlos und ziellos und die innere Leere dieser Party- und Bussi-Gesellschaft entspricht vielleicht auch einer inneren Leere des Theaterbetriebs.
Meint Christian Gampert. Im vergangenen Jahr, da haben wir das Hohelied auf die Paulskirche und die erste demokratische Nationalversammlung gesungen. 175 Jahre nach dem Paulskirchenparlament und jetzt 35 Jahre nach Mauerfall, 75 Jahre Gedenken ans Grundgesetz, schauen wir anders auch auf die Ideen ihrer Gründer, auf die Frühdemokraten von 1848 oder auch auf Weimar. Seit einem Jahr arbeitet die vor 3 Jahren gegründete Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Ihr Stiftungsdirektor ist Kai Michael Sprenger und morgen wird er 1 Jahr Arbeit und Fördervergabe bilanzieren in Frankfurt. Heute habe ich ihn gefragt, wie werden aus steinernen lebendige Denkmale der Demokratie?
Ja, zum einen, wenn Leute sich damit auseinandersetzen und zwar nicht nur theoretisch, sondern dorthin fahren, wenn an diesen Orten diese Prozesse, diese Personen, diese Ereignisse, die mit der Demokratiegeschichte in Verbindung stehen, auch irgendwie nachvollziehbar erlebbar werden. Das kann man in ganz unterschiedlichen Formen tun, indem man an den Orten etwas veranstaltet, Ausstellungen macht, Vorträge, Führungen etc. oder auch durch eine virtuelle Präsenz dieser Orte. Da gibt es ganz verschiedene Formate. Wichtig ist, dass diese Orte in irgendeiner Form bespielt werden mit ihrer Geschichte, aber dass diese Bespielung dieser Orte eben auch immer einen Bogen in die Gegenwart schlägt. Denn unsere Überzeugung ist, dass die Beschäftigung mit der Demokratiegeschichte, mit den Prozessen, den Ereignissen, den Personen eben auch eine aktuelle Relevanz hat für die heutige Demokratiebildung und Demokratievermittlung.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Demokratieskepsis war schon in Weimar der Sargnagel für Freiheit und Einheit. Die EU-Wahlen, die Landtagswahlen Sachsen, Thüringen, Brandenburg haben wir alle noch in lebendiger Erinnerung. Die Koalitionsbildungen beschäftigen uns zurzeit, zeigen hohe Protestanteile. Noch einmal, wie werden aus solchen unbeweglichen Gedenkorten bewegliche Ideenflüsse? Man hat ja oft auch gesagt, Paulskirche ist so ein steinernes Denkmal und auch der Information ist schön und gut, aber das Ganze muss ja mit Leben gefüllt werden.
Ja, durch Veranstaltungen, die eben auch zeigen, dass Demokratie kein Zustand ist, sondern immer ein Prozess und dass Demokratie immer wieder neu ausgehandelt, erkämpft, verteidigt werden muss und dass man sie auch manchmal verlieren kann. Die Weimarer Republik ist ein Beispiel dafür. Die Weimarer Republik ist ja nicht gescheitert, sondern die ist von außen zerstört worden, von rechts außen. In dieser Folie kann die Beschäftigung mit der Demokratiegeschichte eben auch eine Orientierung sein für das, was wir heute erreicht haben, aber auch das, was wir heute manchmal als gefährdet ansehen müssen. Und dieses Bewusstsein zu schärfen in der Auseinandersetzung mit der Geschichte, am besten an den Orten, an denen diese Dinge damals passiert sind, mit Relevanz für heute, das ist eine, denke ich, große Chance, die wir haben.
Die Feinde kommen nicht von außen, sondern von innen. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren. Sie haben es gerade auch noch mal stark gemacht. Lassen Sie uns doch ein paar konkrete Projekte mal ansprechen. Sie werden morgen auf einer Pressekonferenz im Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt da so ein bisschen auch Bilanz ziehen. Sie sind eine bundesunmittelbare Stiftung, haben Sie zu Beginn erklärt. Projektförderung, Kooperation, eigene Programme legen Sie auf. Was finde ich darunter? Denn das ist jetzt nicht nur, dass es vielleicht eine kostenlose Busfahrt zum Hambacher Schloss gibt, sondern ganz, ganz konkrete Projekte. Nennen Sie mal ein paar.
Also zum Beispiel, wir feiern ja dieses Jahr auch 35 Jahre friedliche Revolution. Wichtig ist, dass man diesen herausragenden Beitrag zur Demokratie, den die Menschen damals in der ehemaligen DDR geleistet haben, dass man den besonders würdigt und herausstellt. Und ein schönes Projekt, fand ich, war eine Zugfahrt von Plauen nach Leipzig, die Plauener veranstaltet haben, die am 7. Oktober 1989 eben demonstriert haben, zwei Tage vor der bekannteren und großen Demonstration in Leipzig. Und mit diesem Sonderzug von Plauen nach Leipzig zum Festakt 35 Jahre Friedliche Revolution wurde eben darauf aufmerksam gemacht. Bei der Zugfahrt konnte man dann mit Zeitzeugen reden, es gab Vorträge, es gab ein bisschen Theater im Zug. Und im Zug waren selbst auch einige Zeitzeugen, die damals, 1989, dabei waren. Das fand ich eine ganz schöne Aktion, die wir auch gefördert haben und die eben diese Ereignisse von damals noch ein bisschen in die Gegenwart geholt hat. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir gefördert haben.
Ein anderes ist, wenn ich es richtig weiß, vom PEN, also von der Deutschen Schriftstellerorganisation, das wird man doch noch sagen dürfen. Also öffentlichkeitswirksame, teilweise sehr strittige Diskussionen.
Ja, das war auch, glaube ich, sehr erfolgreich, dieses Projekt vom PEN Berlin. Da haben wir auch gefördert. Das fand an 37 verschiedenen Orten in Ostdeutschland statt, mit zum Teil auch durchaus kontroversen Diskussionen. Das war auch gewünscht. Und hier stand natürlich das Thema, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Meinungsfreiheit sozusagen als Etikett und als Überschrift über allem. Und das ist deshalb auch wichtig zu betonen, weil wir natürlich zunächst dieses Thema Orte der deutschen Demokratiegeschichte topografisch verstehen. Ja, die bekannten Orte oder auch die weniger bekannten. Aber es gibt eben auch sogenannte Erinnerungsorte, die für die Demokratiegeschichte gleichermaßen wichtig sind. Wahlen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Verfassung. Und diese Erinnerungsorte, die haben wir natürlich auch im Blick, wenngleich der Schwerpunkt auf den konkreten topografischen Orten liegt. Aber das war ein schönes Projekt, das eben mal ein wichtiges Element, ein Grundrecht in den Blick genommen hat mit aktuellen Diskussionen. Und das wurde sehr gut angenommen.
Was mich natürlich interessiert, welche Rolle spielen Kunst und Kultur bei Ihnen für eine Rolle? Kommen die vor, also die darstellenden, die bildenden Künste? Ich hatte neulich ein Buch in der Hand einer sehr herausragenden Völkerrechtlerin, sozusagen Menschenrechte für Kinder, leicht erklärt. Also haben Sie sowas auch im Programm?
Ja, in jedem Fall, weil wir sind ja im Grunde auch eine Kulturstiftung. Uns ist die Vermittlung wichtig. Wir sind in erster Linie kein wissenschaftliches Institut. Wir haben natürlich Kontakt auch zur akademischen Wissenschaft, der Demokratiegeschichte. Aber uns ist die Vermittlung, die historisch-kulturelle Bildung steht bei uns im Vordergrund. Und da spielt die Kultur, das Theater, die Musik spielen eine sehr große Rolle. Wir haben zum Beispiel haben wir dieses Jahr ein Kooperationsprojekt mit der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte. Dort ist ein Frau-Theaterstück entstanden, also eine Frau, eine Schauspielerin, die das Grundgesetz spielt, ja, die dem Grundgesetz die Stimme gibt. Das Stück heißt Wir, das Grundgesetz. Und diese Schauspielerin präsentiert das Grundgesetz im Grunde als eine pfiffige, augenzwinkende Familiengeschichte. Wenn dann also die Mutter die Weimarer Verfassung anruft oder die Paulskirchenverfassung als Großmutter sich auch einmischt und sich nach dem Wohl und Weh der Enkelin bzw. der Tochter erkundigt. Und da geht es natürlich sehr stark um Partizipation, um Grundrechte. Das Publikum wird zum Teil auch mit eingebunden, indem es gefragt wird. Also das sind innovative Vermittlungsformen, die ein ganz wichtiges Element unserer Demokratiegeschichte, unserer aktuellen Demokratie, unsere Verfassung in den Blick nehmen, aber eben ein bisschen leichter, ein bisschen zugänglicher vermitteln.
Eine Stiftung soll eigentlich Ewigkeitscharakter haben, es sei denn, sie ist eine verbrauchende Stiftung. Nach einem Jahr, wie sieht Ihre Bilanz aus? Kriegen Sie ausreichend Unterstützung? Wünschen Sie sich mehr? Wo geht der Zug hin?
Wir hatten, denke ich, einen sehr guten Start, auch dadurch bedingt, dass wir in diesem Jahr auch von den finanziellen Rahmenbedingungen gute Möglichkeiten hatten, die Förderung auf den Weg zu bringen. Wir sind im Haushalt des BKM angesiedelt.
Der Beauftragten für Kultur und Medien beim Bundeskanzler.
Richtig, richtig. Und also Claudia Roth ist auch Vorsitzende unseres Stiftungsrates. Wir gucken natürlich jetzt alle auf die Bundeshaushaltsverhandlungen. Schauen wir mal, wie das jetzt ausgeht. Wir hoffen einfach, dass wir im nächsten Jahr unter den gleichen Rahmenbedingungen unsere Arbeit fortsetzen können. Wir hatten einen guten Start, die Resonanz ist groß. Wir hatten mehr Anträge, als die wir bedienen konnten. Das muss man auch sagen. Die Resonanz an Projekten und an Angeboten in der Fläche ist da. Und ich denke, das ist auch ein positives Zeichen, dass dieses Thema der Erinnerungskultur noch ein bisschen Luft nach oben hat. Ich breche es immer runter auf eine einfache Formel. Wir haben im Grunde drei wichtige Säulen der Erinnerungskultur. Wir haben die wichtige Säule dieses Nie wieder, NS-Diktatur, die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Zivilisationsbruch. Wir haben ähnlich übertitelt dieses Nie wieder, zweite deutsche Diktatur, also auch die Auseinandersetzung mit einer Gewaltgeschichte des SED-Unrechtsstaates. Was ein bisschen noch entwickelt werden kann, und dafür steht die Stiftung auch, ist dieses immer wieder Wahlen, immer wieder Verfassung, immer wieder Einstehen für demokratische Werte. Und da kann die Beschäftigung mit der Geschichte eben auch zeigen, dass der Einzelne oder Gruppen was bewirken können, ja, wenn man sich einsetzt, wenn man sich engagiert. Und dass eben, ich wiederhole mich, die Demokratie ein Prozess ist, der immer wieder neu ausgehandelt werden muss, die immer wieder neu erstritten und auch gegebenenfalls neu verteidigt werden muss. Und da ist diese Beziehung zwischen aktueller Demokratiebildung und Vermittlung und der Beschäftigung mit der Geschichte der Demokratiegeschichte, der Freiheitsgeschichte, der Parlamentsgeschichte, der Verfassungsgeschichte, denke ich, eine wichtige Beziehung.
Sagt Kai Michael Sprenger, der Stiftungsdirektor der Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Morgen wird ein Jahr Arbeit bilanziert. In den Kulturmeldungen mit Nicole Stricker geht es jetzt um Skandal, Kunst, Kirche und KI.
Ja, wir fangen mit dem Skandal an, was sogar Theaterberserker wie Johann Kresnick oder Hans Neuenfels zu ihren Lebzeiten nicht hingekriegt haben, schafft die österreichische Choreografin Florentina Holzinger. Eine Inszenierung, die im Publikum Notarzteinsätze erfordert. Gestern ist ihre Skandaloper Sancta zum dritten Mal gezeigt worden. Wieder hatten einige Zuschauer Kreislaufprobleme. Außerdem gab es einen Zwischenrufer und eine Demonstration gegen das religionskritische Stück. Holzinger bekommt seit der Stuttgarter Premiere Morddrohungen. Sie selbst wundert sich in der aktuellen Ausgabe des Spiegel über die heftigen Reaktionen. Popkultur und Hollywood setzten sich doch seit Jahrzehnten neckisch und auch kritisch mit der Kirche auseinander, sagte sie. Und sie würde denken, auch der Papst kennt Monty Python. Gegen den nächsten Eurovision Song Contest in Basel regt sich Widerstand. Die christlich-konservative Schweizer Partei EDU will verhindern, dass der Kanton Basel-Stadt das Event finanziell unterstützt. Denn der Musikwettbewerb sei politisch aufgeladen und das fange schon bei der Teilnahme an, sagt Parteichef Daniel Frischknecht.
Auch wer gewinnt, ist selbst eine politische Sache. Dass zum Beispiel die Ukraine gewinnt nach dem Ausbruch des Krieges, das war eigentlich bereits schon fast vorgegeben. Oder dann sind es LGBT-Themen, wo man weiß, wenn man gewisse Kriterien der LGBT erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man da als Sieger aus dem Stadion läuft.
Ende November wird nun die Basler Bevölkerung abstimmen. Sollte das Votum gegen die finanzielle Unterstützung des ESC ausfallen, bleibt zwar die Fernsehshow erhalten, das Rahmenprogramm aber muss deutlich reduziert werden. In Deutschland soll sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformieren. Das haben am Freitag die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen. Roger de Weck, ehemals Zeit-Chefredakteur und früherer Direktor des öffentlich-rechtlichen Schweizer Rundfunks, lobt heute die Entscheidung. Für ihn ist allerdings der Journalismus allgemein reformbedürftig. Er sei reißerisch und imitiere die sozialen Medien mit seinen selbstdarstellerischen Ich-Ich-Ich-Beiträgen. Gefragt, ob die Literarisierung durch die Ich-Perspektive den Journalismus nicht auch bereichert habe, sagte er.
Wenn ein Norman Mailer das kann, wenn ein Truman Capote das macht, dann ist es gut. Aber wenn jeder im Grunde genommen das Gefühl hat, sein eines kleines Ich, seine Schwierigkeiten im Alltag oder in der Beziehung müssten letztlich ausgebreitet werden, nur weil das Klicks bringt, Exhibitionismus bringt ja immer Klicks, dann entfernt sich der Journalist von seiner Aufgabe.
So Roger de Weck heute Morgen im Deutschlandfunk. Im öffentlich-rechtlichen Radio Krakau in Polen werden jetzt schon Verstorbene interviewt. Möglich macht das eine KI, die dort seit kurzem moderiert. Und die hat jetzt die bereits vor 22 Jahren verstorbene Literatur-Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska nach ihrer Meinung zur diesjährigen Preisvergabe an Hang Kang befragt. Erstaunlicherweise fand der Nachlassverwalter und Geschäftsführer der Szymborska-Stiftung diesen Fake sogar gut. Andere protestieren jetzt und finden, Maschinenchats mit Toten sind doch vor allem eines, geschmacklos. Und Schauspieler Michael Mendl war Kanzler Willy Brandt, Papst Johannes Paul II. Und ein Nazi-General. Überhaupt spielte er bevorzugt mächtige Männer im Film, nachdem er 25 Jahre lang überwiegend am Theater gearbeitet hatte. Jetzt bekommt der 80-Jährige den mit 10.000 Euro dotierten Götz-George-Preis.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Ein Hinweis noch, die Informationen am Abend berichten gleich über die Parlamentswahl in Georgien. Da gibt es nämlich laut OSZE Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. Ihnen einen guten Abend.